Ja, jetzt kommt die Predigt. Vorletzten Sonntag haben wir Johannes 1 miteinander gelesen und da geht es darum, wie Jesus seine Jünger berufen hat, jedenfalls ein paar davon. Und ich hatte das Ganze überschrieben mit dem Thema, wie kommen Menschen zum Glauben? Und es gibt in dieser Geschichte und auch in unseren Geschichten drei unterschiedliche Varianten. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, weil das ist sehr individuell. Auch jeder von den Täuflingen hat Gott auf unterschiedliche Weise gefunden. Manche werden direkt von Jesus angesprochen. In dieser Geschichte war es Philippus. Jesus sah Philippus und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und manche Leute, die erleben das so. Oder sie träumen von Jesus und wissen gar nicht, wer das ist. Und jemand erklärt ihnen dann, das war Jesus. Viele kommen zum Glauben und das sind ganz, ganz viele. Es gibt da Studien drüber, das sagen sie, so ungefähr 70%, die jemanden kennen oder in der Verwandtschaft haben, in der Nachbarschaft, als Kollegen, als Freunde, die Jesus folgen, die erzählen ihnen und führen sie zu Jesus, so heißt es in dieser Geschichte. Und dieses zu Jesus führen kann ganz unterschiedlich sein. Kann sein, dass jemand für sie betet, mit ihnen betet, sie fragt, darf ich mit dir beten? Oder sie mitnehmen, und das ist der dritte Punkt, viele kommen dadurch zum Glauben, dass sie kommen dürfen und sehen dürfen. Und das war in dieser Geschichte auch so. Johannes der Täufer hat seine eigenen Jünger auf Jesus hingewiesen und gesagt, der ist derjenige, dem folgt. Und er hat seine eigenen Jünger freigegeben und sie sind Jesus gefolgt. Jesus dreht sich um und sagt, was sucht ihr? Und sie sagen, wo wohnst du? Und das ist nicht eine Frage nach Hausnummer und Straßen, sondern wie lebst du? Er hat sie mitgenommen und danach sind sie ihm gefolgt. Kommt und seht, hat er gesagt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was haben sie denn gesehen? Und in dieser Geschichte wird nichts davon berichtet, was sie in dem Haus gesehen haben. Wir haben das schon mal als Bibliodrama gespielt und dann waren Leute in diesem Haus und die haben dann auch gesagt, was sie gesehen haben, aber wir sehen das nicht in dieser Geschichte. Und dann habe ich einfach weitergelesen im Johannesevangelium und gedacht, okay, das, was dann berichtet wird, das haben sie gesehen. Und letzten Sonntag haben wir über das erste Wunder, das erste Zeichen nachgedacht, was Jesus gemacht hat, was sie gesehen und erlebt haben. Es ist direkt nach dieser ersten Jüngerberufungsgeschichte aus Johannes 2. Ganz erstaunlich, das erste Wunder, was Jesus tut und das erste, wohin er sich bewegt, ist eine Hochzeit und er vermehrt oder er wandelt Wasser zu Wein. Ist doch erstaunlich. Ich meine, man könnte denken, das ist doch nur wirklich nicht die größte Not. Warum geht er nicht zu den Kranken und heilt die? Warum geht er zu einer Hochzeit? Hochzeit geht in Israel 7 Tage. Hat er so viel Zeit, obwohl er doch eigentlich für das Reich Gottes da ist? Hat er so viel Zeit, bei so einem Fest zu sein? Und ist das nicht ein bisschen komisch? Der Gemeinschaft der Hochzeitsfeiernden zu Wein zu verhelfen. Aber tatsächlich ist es das Erste, was Jesus tut, was im Johannesevangelium berichtet wird. In den anderen Evangelien ist es ein bisschen anders. Aber Johannes ist es wichtig, das als Erstes zu berichten. Und er hat sich dabei gedacht, dass er das als Erstes berichtet. Und ich habe mich gefragt, ja, was haben Sie gesehen? Sie haben gesehen, dass Jesus Freude, Fülle und Fest, dass ihm das wichtig ist. Und dass es ihm um Lebensqualität geht. Er ist nicht ein Asket gewesen, er wusste, was schmeckt und er hat gerne gefeiert. Und wenn wir Menschen einladen wollen, um Jesus zu erleben, dann können wir sie auch einladen zu den Festen. Gottes Gegenwart, Zeichen für Gottes Gegenwart ist Fest, Fülle, Freude. Nicht Mangel, nicht Kleinlichkeit, nicht Sauertöpfisches. In unserem Gesichtsausdruck Klar geht es uns nicht immer gut, das ist auch in Ordnung, aber er will mit uns feiern. Wir können Leute einladen zu unseren Festen. Jesus gibt Lebensqualität und erfülltes Leben. Und das war das Wichtigste aus dieser Geschichte von der Hochzeit von Kana. Es gab noch andere Aspekte, das kann man dann nachhören oder nachlesen. Heute möchte ich zum dritten Zeichen gehen. Es sind sieben Wunder, die im Johannesevangelium berichtet werden. In den anderen Evangelien sind es viele, viel mehr. Und das übernächste Zeichen, da geht es tatsächlich um eine Heilung, um die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Ich lese Johannes 5, 1 bis 19. Einige Zeit später war ein Fest der Juden wieder ein Fest. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Er ging zu diesem Fest. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem 5 Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag aber war ein Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. Er erwiderte: Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir: Nimm deine Bahre und geh. Sie fragten ihn: Wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Bahre und geh? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: Jetzt bist du gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Jesus aber entgegnete ihnen: Mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Jesus aber sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen, sodass ihr staunen werdet. Was sehen wir in dieser Geschichte? Was sehen wir, wenn wir Jesus folgen und ihm zuschauen? Zu was können wir einladen, wenn wir Menschen einladen und sagen: Kommt und seht? 5 Punkte dazu. Tatsächlich sind von den 7 Wundern, die im Johannesevangelium von Jesus berichtet werden, 3 Heilungswunder und eine Totenauferweckung. Seine Zeichen und Wunder werden als Erweis seiner Messianität angesehen. Als die Jünger des Johannes später noch einmal zu Jesus kommen, von Johannes geschickt und ihn fragen: Bist du denn jetzt wirklich derjenige, auf den wir gewartet haben? Bist du denn wirklich der Messias? Sagt Jesus ihnen: Geht und erzählt, was ihr seht und hört. Blinde sehen wieder, Lahme gehen wieder und so weiter. Heilung ist Zeichen des hereingebrochenen Reiches Gottes. In der Gegenwart Gottes geschehen Heilungen. Und wir sind ebenso beauftragt, für Kranke zu beten und an diesem Heilungsauftrag teilzuhaben. Heilung ist ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes, der Liebe Gottes und auch der Kraft Gottes. dass sich Glaube nicht nur im Kopf abspielt, sondern dass da wirklich etwas passiert, auch handgreiflich passiert. Wenn wir Menschen zu Jesus einladen, sind wir auch eingeladen, für die Menschen zu beten, wenn sie krank sind. Und ich finde das so schön, dass Glaube dafür keine Voraussetzung ist bei denen, für die wir beten. Es ist nicht berichtet, ob derjenige an Gott glaubt. Gut, an Gott wird er vermutlich glauben. Er ist Jude, aber er kannte Jesus noch nicht. Und wir können für Menschen beten, die krank sind, die Jesus noch nicht kennen. Sie müssen sich vorher weder bekehren, noch müssen sie ihr Leben vorher ändern. Sie müssen nicht glauben und sie müssen auch nichts dafür tun. Gar nichts. Aber wenn wir mutig sind und fragen, darf ich für sie beten, wenn uns jemand etwas erzählt, wo er Hilfe braucht, geben wir damit Gott die Möglichkeit, diesen Menschen direkt anzurühren. Und entweder eine Heilung zu schenken, eine Besserung, oder auch, dass einfach nur seine Liebe ihn berührt, auch wenn dann keine Heilung geschehen sollte. Und ich dachte, ich bin mutig und frage mal, wer von euch hat schon mal eine Heilung erlebt? Und ich bitte diejenigen mal aufzuzeigen und dann, wenn ihr bereit seid, davon zu erzählen. Und dann komme ich zu euch. Und die Karin habe ich vorher gefragt. Komm mal, du bleibst gleich hier. Im Vorgebet habe ich gefragt, wer von euch hat das denn schon mal erlebt? Und dann bitte ich dich als erstes zu erzählen. Was hast du erlebt? Was hattest du?
Ich hatte 1990 einen Bandscheibenvorfall, einen doppelten L4, L5 im Lendenwirbelbereich. Und zwar als Vorgeschichte, ich habe zwei ungleich lange Beine gehabt, als Kleinkind schon, und eine schiefe Hüfte und hatte viel Krankengymnastik, habe auch Gerätetouren gemacht. Und früher hat man sehr viel, weiß nicht ob, also alle, die so alt sind, so wie ich, so, die wissen, wir haben viel so im, wie sagt man das, im Hohlkreuz gemacht und Flickflack und sowas. Und das hat natürlich nicht das gerade noch gefördert. Und 1990 habe ich Abitur gemacht und nach dem Abitur, ich meine, auch dieses Stress ist dann abgefallen, hatte ich einen Bandscheibenvorfall und lag 2 Monate nur am Bett. Also ich konnte nicht mal auf Toilette gehen, ich musste robben. Meine Eltern haben mich unter Schmerzen hochgezogen. Ich lag wirklich nur am Bett. So, und der Arzt kam und hat dann zu mir gesagt, Diagnose doppelter Bandscheibenvorfall. Ich kam auch in die Röhre, später dann erst, als ich mich wieder bewegen konnte. Und der hat dann, ich bin von zu vielen Ärzten gegangen, der erste Arzt hat gesagt, ich werde nie mehr Sport treiben können, ich würde nie mehr einen Beruf ausüben können, wo ich viel sitzen kann. Und ich wollte Lehrerin werden und wenn man studiert, muss man sitzen. Und das war für mich auch psychisch totaler, ja, so ein Knockdown. Und dann hat meine Mutter gesagt, wir gehen einfach von Arzt zu Arzt. Und dann bin ich zum Sportmediziner gegangen und der hat gesagt, vertrau mir ein Jahr, mach die Therapie. Ich hatte Stangenbäder, ich hatte so verschiedene Massagen, ich hatte Krankengymnastik. Und er hat gesagt, nach einem Jahr kannst du wieder leicht Sport treiben und jobmäßig müssen wir gucken, wo es hingeht. Ja, dann habe ich gewartet und es ging wirklich sehr viel besser. Ich habe dann angefangen zu studieren. Ich konnte wohl nicht sitzen. Also ich stand dann immer hinten oder habe mich dann oft hingelegt. Also sitzen ist halt für den Rücken wirklich Gift. Habe mir so einen Sitzkeil geholt, hatte eine Erhöhung in den Schuhen, also so Keile drin. Und habe in Münster studiert, bin viel Fahrrad gefahren, also langsam wieder mit Sport angefangen. Und ja, es wurde immer besser. Und dann kam ich zum Glauben, ne? 95 und hatte dann auch von Heilung gehört und war auf verschiedenen Konferenzen und bin auch immer hingegangen und für Heilung beten lassen für mich. Und dann waren wir im Hauskreis, mein Mann und ich haben Hauskreis geleitet und dann wurde es nochmal schlimm. Also immer wenn psychischer Druck und Stress kam, war meine Schwachstelle der Rücken. Also der tat dann immer sofort weh. Ich saß auch immer gerade, hatte immer meinen Sitzkeil dabei und habe immer drauf geachtet. Und irgendwann hatten wir ein Video geguckt, da ging es auch um Heilung. Und danach habe ich gesagt, boah, ich möchte das. Ich möchte, dass das hier betet. Das ist, oh, ich möchte das. Und dann haben wir gebetet. Und ich habe wirklich auch viel gespürt und dachte, boah, jetzt ist was passiert. Aber ich bin immer wieder zurückgefallen. Also, dass auch die Erinnerung dieses Schmerzes war immer wieder da. Und habe gesagt, oh, ich habe wieder Rückenschmerzen. Das ist manchmal auch leicht zu sagen, wenn es einem nicht so gut geht, oh, ich mache das nicht, ich kann das nicht schleppen, nee, ich kann dir leider nicht helfen, ich habe hier Probleme im Rücken. Das ist auch, muss man auch sagen, man selbst legt sich auch rein. Ne? So. Dann wurde es ganz schlimm, als ich das erste Mal schwanger war, 2000. Ich bin Grundschullehrerin, bin ich nach 3 Monaten zurückgegangen in die Schule und das war eine ganz schwierige Klasse. Während ich weg war, hatten die mir die ganzen schwierigen Schüler reingeschoben. Also 8 auffällige Jungen hatte ich da und einer ist nachher in die Psychiatrie gekommen. 3 haben nachher Medikamente von ADHS bekommen, nur um zu sehen, was ich da für Knaller drin hatte. Und dann durch die Schwangerschaft ist ja auch alles weich und hat sich gedehnt und da hatte ich einen absoluten Rückfall. Also 2000 lag ich wieder. Und dann habe ich meinem Hauskreis gesagt, ich brauche Gebetsbegleitung. Ihr müsst beten, 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 beten. Ich will das nicht mehr. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob es einen Punkt gab, wo es wirklich besser geworden ist. Aber ich habe so eine Gebetsmannschaft hinter mir gehabt. Und das wusste ich. Und ich kann nur sagen, ich habe danach noch 2 Kinder bekommen. Ich hatte keine Rückenschmerzen mehr. Ich trage seit Jahren keinen Keil mehr. Ich weiß nicht, ob ich eine gerade Hüfte habe oder nicht, aber ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich treibe natürlich viel Sport, ich achte drauf. Und ich kann nur sagen, Gott hat meinen Kopf auch geheilt, nicht zurückzufallen. Ah, ich kann das ja nicht, ich habe Rückenschmerzen, sondern zu sagen, ich helfe dir. Ich achte zwar auf meinen Rücken, aber ich helfe dir. Oder ich hebe das hoch, aber ich achte drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich kann jetzt wieder Flickflack oder so. Aber ich bin wirklich geheilt. Ich bin Gott unglaublich dankbar, dass er mich da durchgeführt hat, auch zu sagen, nimm das nicht als Ausrede, nimm es nicht als, ich bin doch nicht so belastbar, sondern sei stark in mir. Und es ist ein Prozess gewesen, aber ich kann sagen, ich habe keine Rückenschmerzen mehr seit vielen, vielen Jahren. Und die Beine? Ich trage auch keine Einlagen mehr. Genau. Das.
Super. Danke. Super, vielen Dank. Ich danke dir. Das war jetzt eine ausführliche Geschichte und ich mache jetzt weiter mit der Predigt. Wenn ihr jetzt noch was hattet, was ihr gerne erzählen möchtet, nächsten Sonntag gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, noch was zu erzählen. Damit es jetzt, ich habe ein bisschen auf die Uhr geschaut, aber super, vielen Dank. Das war, ja, diese Kombi und das ist, komme ich auch auf verschiedene Punkte gleich noch in der Predigt. Ich kannte die Geschichte noch nicht. Super, vielen Dank. Ja, das war der erste Punkt. Jesus will Heilung. Zweitens, Heilung ist Zeichen des Reiches Gottes. Betonung auf Zeichen. Zeichen des Reiches Gottes. Leider werden nicht alle geheilt. Auch in dieser Geschichte nicht. Es ist ja auch unsere Erfahrung, wir beten für Leute und manche werden geheilt, manche auch ganz spontan, das haben wir auch schon erlebt, spontan nach einem Gebet, dass es dann besser wird, sofort, auch medizinisch dann auch dokumentiert und manche eben nicht. Ich habe auch schon für etliche Leute gebetet, die etwas gespürt haben oder Verbesserung erlebt haben und manche eben nicht. Und ich selber habe an meinem eigenen Körper, außer einer kleinen Schnupfenheilung, wo man denkt, naja, gut, Schnupfen, der geht sowieso weg in der Woche, noch keine Heilung erlebt, sondern musste dann immer ins Krankenhaus, wenn ich was hatte. Das ist unsere Erfahrung und wenn wir diese Erfahrung haben, finde ich es wichtig, dass wir uns nicht unter Druck setzen oder denken, wir haben da irgendwas falsch gemacht oder wir verdammen uns, weil es nicht geklappt hat. Oder auch besonders, dass der Kranke da nicht unter Druck kommt und denkt, oh, was ist denn da? Es gibt da so einen Vers in dem Abschnitt, wo Jesus ihm sagt, jetzt sündige hinfort nicht mehr. Daraus schließen einige Leute, dass die Leute, die krank sind, gesündigt haben müssen. Es gibt aber ein Zeichen, ein weiteres Zeichen von den 7, das ist in Johannes 9. Und da wird sagt Jesus, nein, nein, es hat da keiner gesündigt, wenn jemand krank ist. Das möchte ich einfach auch nochmal sagen. Das ist jüdisches Denken aus dem Alten Testament und das ist nicht neutestamentliches Denken, dass jemand besonders gesündigt hat, der ist krank. Wir sind alle ähnliche Sünder. Das nur dazu. Aber Heilung ist Zeichen des Reiches Gottes. Und tatsächlich liegen an diesem Teich viele, viele Kranke. Und Jesus geht zu dem einen und spricht den einen an und den einen heilt er. Das heißt, wir haben auf Heilung kein Recht, sondern wir haben es überhaupt nicht in der Hand. Manchmal bricht das Reich Gottes und die Kraft Gottes so massiv durch, dass da eine spontane Heilung geschieht. Und wer den Reinhard Rehberg kennt, der war jetzt wieder weltweit unterwegs in Südafrika. Der hat da Blindenheilungen, Taubenheilungen und alles Mögliche erlebt. Und die Erfahrung ist tatsächlich, in den Gegenden, wo es weniger Ärzte gibt und wo Menschen arm sind und wenig medizinisch versorgt, dass da mehr Heilungen geschehen als bei uns. Also Jesus will Heilung, Jesus will, dass das Reich Gottes so deutlich wird, dass da wirklich eine Machtwirkung geschieht, dass es nicht nur im Kopf ist, nicht nur in unserem Willen, nicht nur in dem Gefühl, sondern es da mächtig was passiert, aber wir haben darauf keinen Anspruch. Und Heilung ist ein Zeichen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes bricht hier und da ein und es geschehen dann Zeichen und Wunder. Drittens, Glaubensschritten verlangt. Wie geschieht die Heilung? Ich finde es interessant. Wir merken überhaupt nicht, wann die Heilung geschieht. Jesus sagt ihm einfach, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Also es heißt nicht, Jesus betet dann mit ihm und dann spürte er eine Kraft und dann wurde es ganz heiß oder dann hat es gekribbelt, sondern er sagt einfach, nimm deine Bahre und geh. Hat ihm auch nicht die Hand aufgelegt. Steht da alles nicht. Und es ist sehr ähnlich wie bei dem Weinwunder. Bei dem Weinwunder heißt es einfach, füllt diese Gefäße mit Wasser und dann bringt sie dem Eventmanager, dem Speisemeister und sagt, koste sie, probier sie. Und er probiert und es ist Wein. Also es wird auch nicht gesagt, dann nahm er das Wasser und hat dann irgendwas über dem Wasser gebetet und dann hat sich das verändert und dann sah man, das transparente Wasser wurde jetzt auf einmal gelblich oder rot. Ich weiß ja nicht, ob es dann Weiß- oder Rotwein war. Sondern er sagt einfach, füllt es mit Wasser, gib's dem Speisemeister und lasst ihn probieren. Und dann probiert er und ist ganz irritiert, das ist ja Wein und der ist besser als der, den wir bisher getrunken haben. Wie kann der Bräutigam nur den besseren Wein zum Schluss geben? Und es ist ein Glaubensschritt. Beim nächsten Zeichen ist es übrigens ähnlich, das ist die Speisung der 5000. Da sagt Jesus, hat jemand was zu essen bei und da gibt es so einen kleinen Jungen, der hat ein Picknick und er sagt, er bringt das Picknick. Und dann dankt er für das Picknick und dann teilt er aus und alle werden satt. Im Austeilen, im Tun, im Glaubensschritt. Finde ich sehr bemerkenswert. Dreimal verlangt Jesus das, bevor dann etwas passiert. Er wirkt gerne mit uns zusammen. Vierter Punkt, raus aus der Opferrolle. Es ist ja eigenartig, dass Jesus den Kranken dann fragt, willst du gesund werden? Ich meine, wenn da jemand gelähmt sitzt und schon so lange und so leidet, wäre es für mich doch klar, dass der gesund werden will. Aber Jesus fragt ihn. Und ich dachte, habt ihr schon mal von sekundärem Krankheitsgewinn gehört? Das ist das, was die Karin erzählt hat. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Sekundärer Krankheitsgewinn war, du musst es nicht mehr schwer tragen. Das hat alles dein Mann dann gemacht, vermutlich, der Arthur. Du warst befreit vom Schwertragen. Bei Kindern ist es manchmal so, die werden dann krank und dann werden sie besonders versorgt von den Müttern. Und erfahren besonders viel Liebe, besonders viel Zuwendung. Vielleicht hat Ihre Seele das gerade gebraucht. Das ist der sekundäre Krankheitsgewinn. Wir wissen es nicht. Aber es ist ja die Frage, warum fragt Jesus, willst du gesund werden? Es gibt Kranke, wenn sie tief innen überlegen, wollen sie vielleicht gar nicht gesund werden, denn sie haben einen Gewinn von dieser Krankheit. Auch sicher hat dieser Mann einen Gewinn. Er sagt zwar, er hätte keinen Menschen, der ihn dann reinbringt, wenn das Wasser sich bewegt. Das hatten sie geglaubt, dass dann Heilung passiert. Aber er hat ja bestimmt nicht Tag und Nacht 38 Jahre dort gelegen, sondern es gab ja sicher Menschen, die ihn morgens hingebracht haben, abends zurückgeholt haben, die ihm etwas zu essen gebracht haben, denn sonst hätte er ja nicht so lange dort leben können. Das heißt, er hatte sicherlich auch Zuwendung. Und indem Jesus diese Frage stellt, holt er ihn aus der Opferrolle heraus. Und er sagt dann ja noch, ich habe keinen Menschen. Also er bedauert sich selbst, ich habe keinen Menschen. Er fühlt sich als Opfer. Und die Heilung Jesu bringt ihn dazu, aktiv zu werden, aus dieser Opferrolle herauszukommen. Er muss die Matte nehmen und gehen. Er hätte doch sagen können, ich bin gelähmt, ich kann nicht aufstehen und die Matte kann ich schon gar nicht tragen. Aber er nimmt die Matte, richtet sich auf und geht. Er kommt heraus aus seiner Opferrolle. Er kommt hinein in seine Verantwortung. Es gibt Menschen, die sich zeitlebens als Opfer empfinden. Mal unabhängig jetzt von Krankheit. Und sicher haben diese Menschen, die sich immer als Opfer fühlen, Schlimmes erlebt in ihrem Leben. Sie sind sicher, haben sicher Verletzungen erlebt, vielleicht in ihrer Kindheit. Aber wir sind verantwortlich für unser Leben, was wir daraus machen, aus dem, was wir erlebt haben. Und Jesus gibt ihm seine Verantwortung zurück und sagt, nimm deine Matte und geh. Guck nicht nur darum zurück, dass du keinen Menschen hattest, der dir da geholfen hat, ins Wasser zu kommen, sondern nimm deine Matte und geh. Jesus ruft uns, Verantwortung zu nehmen. Wir sind nicht verantwortlich für das, was einmal geschehen ist oder dass wir krank sind, aber wir sind verantwortlich dafür, ob wir in dieser Opferrolle bleiben oder Verantwortung übernehmen. Wir können unsere Umwelt und die böse Welt nicht verantwortlich machen für das, wie es uns heute geht. Für mich ist da ein riesiges Vorbild der Nick Vujicic. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Mann ohne Arme und Beine. Es ist unglaublich, dieser Mann. Also er hat wirklich so ein kleines Füßchen hier unten, aber sonst hat er wirklich an den... hier endet es und da endet es. Und er hat mehrere Bücher geschrieben und er schreibt, sagt, wenn an dir kein Wunder geschieht, dann sei selbst eins. Dann werde ein Wunder. Und sicher hat er auch eine Phase gehabt, wo er andere gebeten hat, für ihn zu beten, dass diese Gliedmaßen wieder drankommen. Es gibt ja auch diese Geschichten, dass das ab und zu geschieht. Aber das ist nicht geschehen. Und jetzt reist er durch die Welt und predigt viel in Schulen und sagt, Leute, kommt raus aus dieser Opferrolle und nehmt das, was Gott euch gegeben hat, als Potenzial in euch und macht daraus etwas, was im Sinne des Reiches Gottes und im Sinne der Menschen. Und die Teenager hören ihm zu und Gott spricht durch ihn. Und er ist auch Trainer, Personal Trainer für Leute, er ist Coach und macht da was Ähnliches, was der Reinhold jetzt macht. Und sieht das Potenzial in Menschen und fördert sie. Und da er ja so benachteiligt ist im Vergleich zu den meisten von uns, hat das natürlich eine unglaubliche Autorität. Wenn so ein Mensch sagt, ich bin geliebt von Gott Und ich habe einen Auftrag von Gott. Und das tut. Er macht dann auch sportlich alles Mögliche. Wer kennt ihn? Vielleicht wisst ihr das alles, dass ich euch da keine neuen Sachen erzähle. Gut, das sind einige, aber nicht alle. Lest mal so ein Buch von ihm, Nick Vujicic. Ja. Wenn an dir kein Wunder geschieht, dann sei selbst ein Wunder. Nimm die Beeinträchtigung deines Lebens als Kapital und verbreite damit Segen. Nimm deine Matte und geh. Und dann noch zwei anstößige Sachverhalte. Jesus heilt am Sabbat. Eine Geschichte, wo deutlich wird, für Jesus ist der Mensch wichtiger als das Gesetz. Er setzt sich über das strenge jüdische Gebot hinweg und sagt damit, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Und die Barmherzigkeit und Liebe zu einem Menschen in Not wiegt stärker als das Gebot. Und nicht genug damit, er bringt den Geheilten dazu, die Matte zu tragen am Sabbat und ebenfalls das Gebot zu übertreten. Und dann sagt er noch, als er gefragt wird, er hat von seinem Vater Weisung für sein Tun erhalten und identifiziert sich mit Gott und sagt, Gott ist mein Vater und das, was er wirkt, wirke ich in seinem Namen. Und dann, das ist dann wirklich zu viel für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ab da schon beschließen sie, ihn zu töten, ganz am Anfang seiner Wirksamkeit. Was heißt das alles für uns, für unser Gemeindeleben, für das, wozu wir Menschen einladen, wenn sie, damit sie kommen können und sehen? Heilungen sind wichtig. Wir wollen für Menschen beten, die krank sind. Wir wollen es auch nach dem Gottesdienst wieder tun. Wir haben ein Gebetsteam, was sich hier in diesem nicht bestuhlten Bereich aufhalten wird. Und wenn Sie etwas haben, wo Sie gerne Gebet für möchten, dann sind Sie herzlich eingeladen. Seid ihr herzlich eingeladen. Leider werden nicht alle gesund. Auch das dürfen wir nicht verschweigen. Wir versprechen niemandem Heilung. Drittens, wir müssen die Menschen fragen, was sie wollen. Nicht jeder will wirklich Heilung. Oder etwas, was wir denken, was sie vielleicht brauchen könnten. Viertens, Jesus holt die Menschen aus ihrer Opferrolle heraus. Und es wäre schön, wenn die Menschen, die hierher kommen und sehen, vielleicht auch einige Menschen sehen, die sich lange Zeit als Opfer gefühlt haben und heute sagen, nein, wir sind keine Opfer mehr. Wir haben unser Leben in die Hand genommen und gestalten es jetzt mit ihm. Und auch wenn Menschen, die zu uns kommen und sich als Opfer fühlen, ihre Matte nehmen können und gehen können. Und ein weiterer Punkt, wenn wir beten, können wir es ähnlich machen wie Jesus. Wir beten um Heilung und dann bitten wir Menschen, etwas zu tun, was wir vorher nicht tun könnten. Und dann sehen wir, ob eine Heilung passiert ist oder nicht, ganz nüchtern. Brauchen dann auch nicht sagen, ja, du bist jetzt im Glauben geheilt und nimm es im Glauben an, sondern wenn es passiert, passiert es, wenn es nicht passiert, passiert es nicht. Gut, ganz nüchtern. Und der letzte Punkt, Barmherzigkeit ist wichtiger als Gesetz. Das gilt auch für uns. Jesus, danke. Danke für dieses Zeichen. Danke für dieses Wunder. Danke für all das, was du uns damit sagen möchtest. Und ich danke dir dafür, dass du auch unter uns schon Heilungen bewirkt hast. Ich danke dir für die Geschichte von Karin. Ich danke dir für die Geschichten all derer, die auch noch etwas hätten erzählen können. Ich danke dir, dass du immer wieder unter uns Einzelne anrührst und ihnen Heilung schenkst. Wir bringen dir auch die anderen, die schon um Gebet gebeten haben für ihre Krankheiten und die das nicht erlebt haben, und bitten dich, dass du hilfst, damit umzugehen. Wir segnen in deinem Namen die Ärzte. Du sagst, auch ein Arzt ist von dir geschaffen und er wird von dir gebraucht. Und Heilung geschieht immer von dir, ob es durch Ärzte ist oder Medizin oder Operationen. Unser Leben ist in deiner Hand. Vater, und wir bitten dich, dass du unter uns wirkst, auch gleich an denen, die sich Gebet wünschen und Heilung wünschen. Und wir bringen dir unsere Welt, wo so viel im Argen ist, wo so viel kaputt ist und wo so viel der Heilung bedarf. Nicht nur im Sinne von Krankheit, sondern im Sinne von Gerechtigkeit, im Sinne von Krieg, im Sinne von Herrschern, die Menschen versklaven und über Menschen in Unrechtsregimen herrschen. Herr, wir bitten dich um dein Erbarmen und um Heilung für all das, was in deiner Welt im Argen liegt. Herr, erbarme dich und lass auch dort Zeichen deines Reiches geschehen. Zeichen deiner Macht, Zeichen deiner Liebe, Zeichen deines Friedens. Und wir bitten dich für die, die Macht und Einfluss haben, dass du sie segnest und führst. Dass sie beitragen können zum Frieden. Amen.